Wir kommen zu meinem Lieblingsfehler und dem Grund, warum Carina eigentlich hier ist. Carina, ich freue mich sehr, dass du, oder wir freuen uns sehr, dass du bereit bist, deinen Fehler hier mit uns zu teilen und uns allen zu ermöglichen, daraus zu erlernen. Möchtest du einfach anfangen?
Ja, sehr gerne. Wobei ich sagen muss, es war nicht mein persönlicher Fehler, sondern einer, der bei uns in der Abteilung passiert ist, der so gravierend war, dass es deswegen auch innerhalb der Abteilung eine M&M-Konferenz gegeben hat. Und der ist im Ende März oder im März passiert. Und seitdem habe ich selbst schon drei sehr ähnliche Fälle mitgekriegt, wo man dann schon aus diesem Fehler gelernt hatte. Deswegen glaube ich, bringt das für uns alle was. Und ich glaube, am meisten bringt es, wenn wir das ein bisschen interaktiv gestalten und ihr mitdenkt. Also zu euch in die Notaufnahme kommt eine 67-jährige Frau, kardial ziemlich vorerkrankt, hat eine koronare Zwei-Gefäß-Erkrankung, eine hypertroph-obstruktive Kardiomyopathie, wo sie auch schon myektomiert worden ist vor 30 Jahren und andauernd irgendwelche Herzrhythmusstörungen, persistierendes Vorhofflimmern, typisches und atypisches Vorhofflattern, mehrfach auch schon verödet. Kommt jetzt in die Notaufnahme, weil sie einen erhöhten Puls und leichte Dyspnoe verspürt. Was ist das, woran ihr denkt? Was würdet ihr als nächstes machen?
Kardiale
Kommt bei uns in der Kardio auf jeden Fall sehr häufig vor, ja? Und was glaubst du, ist der Grund für diese kardiale Dekompensation?
Vielleicht ein Infekt?
Da denkst du
Ja.
auf jeden Fall schon weiter als die Kollegen, die bei uns in der Notaufnahme waren. Sehr gut. Der allererste Gedanke ist sicherlich erhöhter Puls, in der Vergangenheit schon rezidivierend, Vorhofflimmern, Vorhofflattern. Wahrscheinlich hat sie wieder irgendeine Art von Vorhoftachykardie. Lass uns mal ein EKG schreiben. In der Tat, am ehesten atypisches Vorhofflattern. Herzfrequenz 130 pro Minute. Sonst jetzt keine dramatischen Auffälligkeiten.
Nur kurz als Frage, können wir auch
Ja.
rausschneiden, was ist der Unterschied zwischen atypischen und typischen Vorflattern?
Das ist der Entstehungsort. Typisches Vorhofflattern geht immer gegen den Uhrzeigersinn durch den rechten Vorhof unten entlang an der Trikuspidalklappe, am Isthmus der Trikuspidalklappe entlang und dann komplett durch den Vorhof durch gegen den Uhrzeigersinn. Das ist im EKG mit negativen Sägezahnwellen in den Ableitungen 2-3 AVF zu erkennen. In der Regel ist es dadurch auch komplett rhythmisch, also hat meistens eine 2 zu 1 oder 3 zu 1 Überleitung, gibt es manchmal aber auch mit wechselnder Überleitung, wenn zusätzlich noch eine AV-Knotenstörung vorhanden ist. Atypisches Vorhofflattern ist auch eine kreisende Erregung, die aber von jeglichem Ort im Vorhof ausgehen kann und dementsprechend halt nicht diese ganz klassischen negativen Sägezahnwellen hat, sondern meistens positive Sägezahnwellen. Öfters auch mal mit einer dann nicht, also mit einer wechselnden Überleitung vorhanden. Ja, genau.
Genau. Frequenzen korrigieren mich aber meistens so irgendwas 200, 52 bis 300. So kenne ich es
Vom
zumindest.
Vorhof, ganz genau. Ja,
Ja.
richtig.
Ja.
Genau. Also wir haben unser EKG geschrieben, haben gesagt, okay, ist am ehesten atypisches Vorflattern, vor allen Dingen aber Tachykard bei etwa 130 pro Minute Kammerfrequenz. Was macht ihr in der Notaufnahme noch mit der Patientin?
Wenn Sie das nur. Zu meiner Notaufnahmezeit, ist schon ein paar Jahre her, hätten wir auf jeden Fall noch einen Röntgenthorax gemacht. In der modernen Notaufnahme könnte man das vielleicht auch durch ein Sono abbilden. Labor mit CRP, ja, im Rahmen von einem Vorflimmern oder Vorflattern, aber wahrscheinlich trotzdem NT-proBNP mit dabei. Und sonst würde ich, glaube ich, ein Standardlabor, also Elektrolyte, Blutbild, Gerinnung. Ja, wenn man es ganz modern angeht, ein PCT, aber das initial mitmachen, das ist natürlich ein erheblicher Kostenfaktor für die Kliniken. Muss man sich schon leisten können, initial das PCT zu bestimmen, wenn man nicht Uni
Ja.
ist. Ja.
Untersuchen würde ich sie noch. Sehr gut.
Paula.
Entschuldigung.
Okay.
Ja.
Also, ihr habt vollkommen recht mit dem, was ihr vorgeschlagen habt. Labor Leukus bei 13.000, also dementsprechend ein bisschen erhöht, nicht wirklich wegweisend. CRP normwertig, dementsprechend, also bei uns läuft es oft so, dass erstmal nur Leukos und CRP bestimmt werden. Wenn das erhöht ist, dass dann unter Umständen das PCT nachgemeldet wird. Von der Anamnese her, es gab ein bisschen Sprachbarriere, aber soweit zu eruieren war, gab es jetzt keinen Hinweis auf einen Infekt, bis auf, wie gesagt, diese leichte Dyspnoe, aber kein Husten. Dementsprechend ist kein PCT mitbestimmt worden. NT-proBNP war erhöht bei so etwa 4000. Wir haben ungefähr 300 als Normwert, also schon erhöht, aber jetzt noch nichts, wo wir Kardiologen sagen, oh mein Gott. Genau, dann körperliche Untersuchung hattet ihr noch vorgeschlagen. Man hat die Tachykardie, unregelmäßige Herzschlag gehört, aber auch sonst nichts Relevantes, minimale Beinödeme. Alles nichts wirklich Wegweisendes. Eine relevante Sache fehlt mir aber noch, und zwar der Blutdruck oder Vitalwerte im Allgemeinen. Sättigung war mit 95% völlig in Ordnung. Blutdruck war 85 zu 65.
Okay.
Wie geht ihr
Ohne.
jetzt weiter vor?
Es passt irgendwie nicht zum Gesamtbild. Weil, wenn die das öfter mal hat, also ich meine, es kann natürlich sein, dass sie die Tachykardie einfach kardial nicht verträgt. Dann können die ja schon auch mal hypoton werden, aber 130 ist jetzt halt auch nicht so schnell. Und ich weiß jetzt nicht, die hat sicher schon mal ein Echo gehabt, wenn die natürlich jetzt ihrem Vorecho irgendwie grausig schlecht gepumpt hat, dann kann das natürlich einfach nur an der Tachykardie liegen. Aber das würde mich auf jeden Fall dazu anhalten, nochmal darüber nachzudenken, was ich übersehen habe, glaube ich.
Sehr gut, Paula. Das ist genau das Problem, was dann bei uns in der Notaufnahme entstanden ist. Dort hat man versucht, ein bisschen die Herzfrequenz zu bremsen, war im Endeffekt bei einer 110er Herzfrequenz, hat damit dann gesagt, Blutdruck hatte sich darunter plus unter ein bisschen Volumen dann auch verbessert auf so 105 zu 75. Und dann hat man gesagt, naja, ist ja alles nicht so schlimm, geht auf Normalstation. Es war ein Samstag, als die aufgenommen worden ist, wird am Montag kardiovertiert. Dummerweise ist die Patientin auch noch als Außenliegerin auf eine ansonsten gastroenterologische Station gegangen, weil die kardiologischen Betten alle voll waren. Aber Paula, du hast genau an die richtigen Dinge gedacht. Vorbeschrieben war eine leichtgradig reduzierte Pumpfunktion aus dem letzten Echo. Tatsächlich in dem Echo, was in diesem Aufenthalt dann gemacht worden ist, war es aktuell eine hochgradig reduzierte Pumpfunktion. Und damit ist dann genau das passiert, was du wahrscheinlich innerlich schon gedacht, nur noch nicht ausgesprochen hast. Über die Tachykardie ist die Patientin in den kardiogenen Schock gerutscht, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch grenzkompensiert. Aber jetzt lag sie halt leider mit ihrer 110er bis 130er Frequenz 2 Tage auf einer Normalstation übers Wochenende, samstags abends auf Normalstation gegangen, war sonntags dann nur nicht wirklich gesehen. Wir kennen das ja alle, dass die Besetzung am Wochenende zu schlecht ist. Montags ist sie zwar dann in die Kardiologie verlegt worden, aber dort hatte sie sich schon vom Gesamtzustand her deutlich verschlechtert. Allgemeine Übelkeit inzwischen angegeben, während des Krankenhausaufenthaltes mehrfach erbrochen und es ging ihr insgesamt eben deutlich schlechter und die Hoffnung war jetzt, wenn man sie jetzt kardiovertiert, wird alles besser. Jetzt hat die
Okay.
Patientin dummerweise jede Komplikation mitgenommen, die man irgendwie mitnehmen konnte, obwohl sie anamnestisch, soweit das mit der Sprachbarriere beurteilbar war, ihr Xarelto, also Rivaroxaban, konsequent eingenommen hätte, kam im TEE ein Thrombus raus. Das heißt, die Patientin konnte nicht kardiovertiert werden.
Aber ist ja
Das ist
erstmal
ja,
gut, dass das CE noch gelaufen ist.
das ist
Also,
richtig, auf jeden
von wegen
Fall.
jede Komplikation mitgenommen. Also,
Ja.
Ja.
Gut, hat nicht irgendjemand übermotiviertes Amiodaron reingehauen in der Notaufnahme?
Auch das ist richtig, ja. Weil auch das passiert regelmäßig, wenn die Leute sagen, sie haben ihre Antikoagulation konsequent eingenommen.
Ja, vor allem, wenn der Blutdruck schlecht ist.
Richtig, ja.
Ja.
Gut, jetzt konnte sie nicht kardiovertiert werden. Man hat versucht, eine Frequenzkontrolle einzuleiten, die Antikoagulation umgestellt. Aber es fiel einfach weiterhin auf, dass es der Patientin klinisch immer und immer schlechter ging und sie halt immer noch mit über einer 100er Herzfrequenz auf Station lag und einfach auch auf die, also es hat halt einfach gedauert, bis die Frequenzkontrolle richtig wirken konnte. Der Kollegin, die sie dann auf Normalstation betreut hat, ist dann in der Laborkontrolle aufgefallen, dass jetzt auch die LDH deutlich erhöht war. Ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr auswendig, aber 300, 400 wird die gewesen sein. Leberwerte waren jetzt leicht erhöht. Was macht ihr jetzt? Woran denkt ihr jetzt?
Irgendeine Hämolyse-Reaktion, LDH, Leberwerte.
Möglich, ja, genau. Krea war inzwischen auch deutlich erhöht. Wir waren inzwischen bei 2,5. Bei Aufnahme war es 1,7. Im letzten stationären Aufenthalt schwankte es um 1,3.
Haben wir ein akutes Nierenversagen von der Definition her? Ja, wenn sie natürlich immer noch schnell ist und vom Druck her schlecht. Kann das auch kardiorenal sein und kardiohepatisch, aber kein einfacher Fall.
Genau.
Ja.
Ach, nee, nee, auf jeden Fall. Alles sehr gute Punkte, die du genannt hast, Torben. Und auch da würde ich Paulas Punkt von vorhin, es könnte auch ein kardiogener Schock sein, einfach nochmal in den Raum werfen wollen. Das war es im Endeffekt auch, was die Patientin hatte. Aber wie ihr schon sagt, kein einfacher Fall. Viele Baustellen, die teilweise auch nicht ganz zusammenpassen und es dementsprechend noch schwieriger gemacht haben, da auch zeitnah auf die richtige Diagnose und dann auch Therapie zu kommen. Die Kollegin auf Normalstation hat dann, nachdem die Leber- und Nierenwerte jetzt im Serum so angestiegen waren, auch noch eine BGA gemacht, wo man eine schwere Laktatazidose gesehen hat. Und ich denke, jetzt denken wir alle Schock und die weitere Versorgung muss unbedingt auf der Intensivstation geschehen. Die
Auf jeden Fall.
Patientin ist auf die Intensivstation verlegt worden. Leider haben auch dort wieder die Kollegen zu spät an den Schock gedacht und erstmal gedacht, Laktatazidose. Metformin hat die Patientin eingenommen, ist jetzt seit 2 Tagen pausiert. Schon möglich, aber eher unwahrscheinlich, wenn man ehrlich ist. Könnte aber ja auch noch eine Mesenterialischämie oder sowas in die Richtung sein.
Klar, vor allem wenn sie ja
Dementsprechend
Übelkeit und Bauchschmerzen hat irgendwie.
spricht mit rein. Klar, sie hat ihr Rivaroxaban eingenommen, aber sie hatte ja trotzdem einen Thrombus im Echo, also im TEE. Von daher könnte es auch sein, dass sie trotz Rivaroxaban auch noch eine Mesenterialischämie hat. Alles unwahrscheinlich, aber auf jeden Fall differenzialdiagnostisch im Hintergrund zu behalten.
Gutes
Ich hatte es
ICT,
vorhin
ne?
schon zum CT, genau. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist bei uns 2 Etagen unterhalb der Intensivstation, war dementsprechend ein aufwendiger Transport. Mesenterialischämie konnte ausgeschlossen werden, aber während des Transports ist die Patientin immer instabiler geworden, wieder tachykarder geworden, weiter hypoton, bis sie wieder auf der Intensivstation war, ist es dann letztendlich zur PEA gekommen. Die Patientin musste kurz reanimiert werden. Gott sei Dank nach wenigen Minuten dann doch auch ein ROSC. Und im Endeffekt, weil sie dann halt jetzt über die Tachykardie-Hypotonie in die PEA gerutscht ist, hat man sich jetzt dafür entschieden, trotz des Thrombus zu kardivertieren, als sie dann wieder im ROSC war und wieder im Vorhof flattern, um einfach halt diese Tachykardie loszuwerden. Ist Gott sei Dank auch nicht zu einem Schlaganfall gekommen und die kardiologische Situation hat sich dann unter entsprechender Katecholamintherapie mit Noradrenalin, Dobutamin und Levosimendan auch über die nächsten Tage gebessert. Dann hatten wir, wie gesagt, auch das Echo, wo wir gesehen haben, es ist eine hochgradig reduzierte Pumpfunktion, die, wie gesagt, vorher als leichtgradig reduziert beschrieben war. Und so hat sich dann im Endeffekt doch der Kreis geschlossen, dass die Patientin halt über ihr tachykardes Vorhofflattern in den kardiogenen Schock gerutscht ist, darüber dann in die PEA und die Reanimationspflichtigkeit. Und das ist, wie gesagt, ein Fall, den wir sehr ähnlich in diesen 2,5, 3 Monaten seitdem noch ein paar Mal auch in der Klinik hatten. Ein Patient ist über sein Vorflimmern, weil es so lange angehalten hat und der Ventrikel irgendwann nicht mehr hinterhergekommen ist, ins Kammerflimmern gerutscht. Der Patient, der bei mir auf der Station lag, da haben wir es Gott sei Dank schon am nächsten Tag gesehen, dass sich die Leberwerte und Nierenwerte verdreifacht, vervierfacht hatten, wo wir vorher noch gar keine Diagnostik hatten. Dann habe ich das Echo halt rechtzeitig auf Station gemacht, um einfach überhaupt erstmal was zu haben. Da dann auch höchstgradig reduzierte Pumpfunktion, hochgradige Tricuspidalklappeninsuffizienz, dass wir den dann einfach auch zeitnah auf die Intensivstation gelegt haben, wo man dann halt den beginnenden kardiogenen Schock anbehandeln konnte. Und erst jetzt am Samstag in meinem Dienst hatten wir auch einen Patienten, der über die Notaufnahme gekommen ist, erst vor 2 Tagen aus dem anderen Krankenhaus entlassen worden war, wo die LDH schon bei 500 war. Und bei uns haben sich dann auch im Endeffekt ist nicht ganz klar, ob ein kardiogener oder ein septischer Schock, aber auch ein Laktat von 55, wobei wir 14 als Normwert haben, nicht 2, gezeigt hat, der eben auch im tachykalen Vorflimmern war, was erst Diagnose war, wo man einfach sieht, dass das doch viel, viel häufiger vorkommt, als man denkt. Und wir einfach uns jedes Mal, wenn jemand im tachykalen Vorflimmern ist, überlegen müssen, ist es jetzt wirklich nur das Vorflimmern oder steckt mehr dahinter? Also gerade Leute, die ein permanentes Vorflimmern haben und jetzt tachykard sind, da ist das in der Regel eine Bedarfstachykardie und man muss sich überlegen, woher das kommt. Und wenn, wie gesagt, zusätzlich noch eine Hypotonie dazu kommt oder die Leute nicht gescheit zu bremsen sind, dann muss man sich erst recht fragen, steckt da ein Schock hinter? Und wir müssen eigentlich jetzt nicht hier das Vorflimmern oder Vorflattern behandeln, sondern eben den Schock, der da die Ursache für ist.
Sehr spannend.
Vielen, vielen Dank. Auch für, ich meine, die ehrliche Kommunikation des Falls, der, glaube ich, überall passieren kann. Aber genau sowas fehlt uns ja, dass solche Sachen einfach offen und ehrlich kommuniziert werden, weil leitende Positionen oft gerne so tun, als wenn das dann ein individuelles Versagen ist und nicht ein Problem der Klinik. Und
Ja, absolut.
deswegen lass uns doch mal gucken. Also erstmal finde ich super, weil wir haben ja ganz oft hier Kommunikationsfehler. Das ist natürlich auch sehr Anästhesie, Notfallmedizin getriggert. Das ist ja mal kein Kommunikationsfehler, sondern das ist ja was anderes. Was können wir denn aus dem Fall lernen? Also
Also ich finde, das, was ich eigentlich ganz, ganz am Anfang gesagt habe, ist so ein bisschen dieses. Also ist einer, sowieso auch einer meiner Lieblingssprüche, da habe ich heute auch mit Marc drüber geredet, so hör auf dein Bauchgefühl. Aber wenn, also ich finde, wenn man einen Patienten sieht und irgendwas passt nicht zusammen und was mich am Anfang gestört hat, war dieser Blutdruck, der für mich nicht in dieses Bild reingepasst hat. Ich finde, dann muss man schon nochmal wie versuchen, einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, ist die Hypothese, die ich am Anfang hatte, wirklich die richtige oder habe ich irgendwas übersehen? Und ich tappe mich selber sehr, sehr häufig dabei, dass man einfach so auf die erstbeste Erklärung springt und dann da voll den Fixierungsfehler hat. Und ich finde aber, das für sich selbst so ein bisschen als Regel einzuführen, so wenn irgendwie ich denke, so irgendwas passt hier nicht, dass man dann wirklich nochmal überlegt, könnte ich was vergessen haben.
ja, Fixierungsfehler war auch das Stichwort, was ich nennen wollte. Das ist ja auch an mehreren Stellen passiert, sodass man dadurch halt einfach erst, als es zu spät war, muss man letztendlich ja sagen, auf die richtige Diagnose und damit die richtige Therapie gekommen ist.
Fixierungsfehler, trotzdem möchte ich auch mal so, also bleibt ja bei Fixierungsfehler, aber da wurde ja relativ schnell aus einer TAA oder einem atypischen Vorflattern ein Multiorganversagen, wenn man jetzt mal kritisch von außen drauf guckt. Das heißt, man muss ja in dem Moment hellhörig werden, wenn mehr als ein Organsystem in Mitleidenschaft gezogen ist. Das ist jetzt natürlich eine komplexe Sache, sehr runtergebrochen, aber das ist doch etwas, was man gut für die Praxis mitnehmen kann. Also ich meine, habe ich ein Einorganproblem oder habe ich definitionsgemäß ja in dem Moment schon auf Normalstation ein Multiorganversagen? Also
Absolut, ja.
ich habe einen Anstieg der LDH, ich habe einen Anstieg der Leberwerte, ich habe ein akutes Nierenversagen und Eine Herzrhythmusstörung, eine nicht kontrollierte in dem Moment. Also im Endeffekt bleiben auch Lunge und Gehirn unbeeinträchtigt. Also, und Dyspnoe wurde auch angegeben und Bauchschmerzen auch. Also,
Bleibt nicht mehr viel übrig.
ja.
Ja, absolut.
Messt ihr Laktat standardmäßig in der Notaufnahme? Das hat mich noch, also war da das Laktat schon erhöht?
Es wurde tatsächlich leider keine BGA gemacht. Das war schon der erste Fehler. Ich meine, eigentlich braucht jeder, der Dyspnoe angibt, auch eine BGA in der Notaufnahme, wenigstens eine kapilläre. Man hatte da halt die Dyspnoe einfach im Rahmen der Tachykardie
Klar.
gewertet. Ich meine, Belastungsdyspnoe und dann irgendwann auch Ruhedyspnoe ist halt einfach bei uns in der Kardio so ziemlich das häufigste Symptom, was es gibt. Aber es gehört definitiv dazu.
Also auch wenn es zu Überdiagnostik führt, bei uns kriegt halt jede Blutentnahme in der Notaufnahme eine venöse BGA.
Bei uns auch.
Die bringt dir natürlich nicht viel, also bringt dir eigentlich gar nichts als Aussage über den Gasaustausch, weswegen du ja eine Kapilläre haben willst. Aber zumindest ein deutlich erhöhtes Laktat würde man ja auch da feststellen können.
Wäre absolut sinnvoll gewesen, ja.
Also sowas als Standard einfach, also wenn eh Blut abgenommen wird, dann macht die BGA doch gleich mit. Hätte da ja schon geholfen. Und wenn es nur für das
Auf jeden
Laktat ist.
Fall. Ja, absolut.
Und
Ja.
manchmal staunt man ja auch, was man dann da plötzlich für eine Azidose findet oder so in diesen nebenbei mit abgenommenen venösen BGAs. Also da habe ich schon ein
Ja.
paar Mal gestaunt.
Das stimmt.
Warum ich sehr, sehr cool finde, dass du diesen Fall mitgebracht hast, ist, dass dieses Vorhofflimmern und Vorhofflattern, finde ich, sehr, sehr häufig einfach unterschätzt wird und so abgetan wird. So, ja, der Patient, der hat ja immer irgendwie ein Vorhofflimmern. Und ich habe jetzt letzte Woche erst eine Patientin mit einem bekannten Vorhofflimmern mit 160er Frequenzen aus dem OP übernommen. Und der Anästhesist war so, ja, ach ja, die Patientin hat immer ein Vorhofflimmern. Und ja, das mag sein, aber die Patientin hat sicher nicht immer eine 160er Frequenz. Und
Sicherheit
in
nicht.
dem Fall war der Fall sehr klar, weil die Patientin massive Schmerzen hatte und ihr extrem schlecht war. Und dann hatten wir das Problem auch sehr schnell im Griff. Aber ich finde, man unterschätzt, gerade weil wir sehr viele PatientInnen mit Vorhofflimmern haben, das häufig. Und vor allem, finde ich, unterschätzt man eben auch, was so eine nur 130er Frequenz auf ein krankes Herz für einen Einfluss haben kann. Und dass es denen halt wirklich einfach noch mehr Pumpfunktion klaut.
Absolut,
Absolut.
ja.
Das sieht man auch sehr deutlich, wenn man, also ich näher mich dem Vorhofflimmern ja auf eine andere Weise als Anästhesist, weil ich habe es ja auf Intensivstationen häufig nicht als primäres Vorhofflimmern, sondern als Nebeneffekt von einer Sepsis. Also,
Ja.
und erstmal muss man das etiologisch so ein bisschen unterscheiden. Also ich finde, das geht manchmal unter in der Literatur und auch im Diskurs mit Kollegen, dass es schon ein Unterschied ist, ob ein Patient mit Vorhofflimmern da ist aufgrund von einer strukturellen Herzerkrankung, oder ob es, natürlich wird da auch eine strukturelle Herzerkrankung irgendwo hinterstehen, aber ob es Symptom von einer Sepsis oder von einer Infektion ist. Aber auch bei meinen Patientinnen und Patienten sieht man sehr deutlich, wenn man die Frequenz kontrolliert oder besonders wenn man die rhythmisiert kriegt, wie sehr sich die Hämodynamik stabilisiert von einem auf den anderen
Absolut,
Moment.
ja. Auch da gilt natürlich wieder, dass man halt die Bedarfstachykardie nicht übersehen und nicht zu sehr bremsen darf. Aber du hast absolut recht, den meisten, gerade wo es auch im Rahmen von der Sepsis ist, wenn man natürlich die Sepsistherapie anfängt, hilft es dann trotzdem noch zusätzlich um einiges, wenn man dann die Frequenz bremst oder noch besser wieder den Sinusrhythmus herstellt.
Genau, mit Frequenzbremsen natürlich im Rahmen von der Sepsis sind Beta-Blocker vielleicht
Richtig.
nicht die erste Wahl. Und da fehlt mir manchmal, auch wenn auch da wenig Evidenz dazu ist, dass schöne digital ist.
Ja.
Das Digitoxin, dann, weil
Ja.
alle Sepsis-Patienten ja auch dann das akute Nierenversagen haben, sodass das Digoxin einfach sich fast verbietet. Schöner Fall. Ich habe viel davon mitgenommen. Vielen, vielen Dank, Karina.
Ja, sehr gerne. Ich fand es auch sehr spannend, als davon berichtet worden ist und eben, dass man jetzt innerhalb von 3 Monaten drei ähnliche Fälle mitgekriegt hat und man kriegt ja gar nicht mit, was so auf allen Stationen läuft.
Karina, ich glaube, du darfst dir noch ein Codewort aussuchen für deinen schönen Lieblingsfehler.
Ach Gottchen. Ja, hätte man ahnen können, bin ich nicht so drauf
Passiert uns
vorbereitet.
auch immer, keine Sorge.
Laktatazidose.
Das ist schön.
Das Codewort für Lieblingsfehler ist Laktatazidose.
Schön.
Dann sind wir am Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns doch eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen da. Das erhöht so ein bisschen unsere Sichtbarkeit. Wenn euch besonders gut gefällt, was ihr hört, dann fördert unser Projekt über den Fördern-Button auf unserer Homepage. Das ist ein PayPal-Link, da könnt ihr uns, was immer ihr für richtig haltet, in den Hut werfen. Wenn ihr 10 E-Punkte haben wollt, habt ihr jetzt hoffentlich 4 Codewörter, die ihr in der richtigen Reihenfolge unter der richtigen Rubrik auf unserer Homepage unter CME eingebt, mit eurer richtigen einheitlichen Fortbildungsnummer. Bis.
Mit Betonung auf richtig.
Das Ganze bis zum 15.07. um 18 Uhr. Danach gibt es nämlich keine Punkte mehr. Das liegt nicht an uns, das liegt an der Ärztekammer und deren Regularien. Da können wir nichts dran ändern. Ihr könnt das doof finden, aber wir sind als Vortrag gelistet und nicht als E-Learning. Es hat strukturelle Gründe und deswegen haben wir diese engen Fristen an die Veröffentlichung. Genau. Wenn ihr die CME-Punkte nutzt, dann werft uns doch bitte was in den Hut um unseren Zusatzaufwand. Ihr hört den Zusatzaufwand quasi in meiner Stimme, um uns diesen Zusatzaufwand so ein bisschen zu vergüten und dieses Projekt aber auch so zu fördern, dass es so weiterlaufen kann, wie es mittlerweile seit 6 Jahren läuft, muss man ja auch sagen. Ja, und habe ich noch irgendwas vergessen? Achso, schreibt uns Kommentare, wenn ihr irgendwas cool findet, aber natürlich auch, wenn ihr irgendwas ganz schlimm findet, dann schreibt uns das. Die wichtigsten Kommentare versuchen wir hier immer zu diskutieren und versuchen damit voneinander zu lernen, genau wie mit meinem Lieblingsfehler. Einfach ein Benefit für uns alle daraus zu ziehen. Fehler passieren nicht nur in der Medizin, sondern überall. Und das Wichtige ist, dass wir einen Weg finden, besser zu werden. Wenn ihr einen Lieblingsfehler habt, dann schreibt entweder an lieblingsfehler@pin-up-docs.de oder über unser Kontaktformular. Und dann werden wir auch diese Fehler berücksichtigen. Seid ein bisschen nachsichtig mit uns. Wir haben einige Fehler, viele Fehler gehen halt in diese Kommunikationsrichtung. Das macht diese Fehler nicht weniger relevant. Wir wollen nur auch andere Seiten beleuchten, als jedes Mal darüber zu sprechen, wie man Kommunikation macht. Was natürlich Marc würde mich jetzt auf die Schulter boxen. Kommunikation ist super wichtig, gerade in den Hochrisikosituationen. Rettungsdienst, Notaufnahme, Intensivstation OP gehören sicherlich dazu.
Und
Habe ich
wir
was
wünschen
vergessen?
euch viel Erfolg beim Gewinnspiel.
Ah, genau. Und somit schließen wir mit den Worten: Pin-up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.